Lachs Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen bei Lachs Brunch, bei unserer 45. Folge.
Jawohl.
Hallo Anselm.
Hallo Nefeli.
Das passt übrigens total mit der 45. Folge, weil die Protagonistin in unserem Buch, das wir heute besprechen, ist auch wie alt? Schwierige Frage.
45.
Richtig.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, das passt wirklich super. Du hast wieder alles von langer Hand geplant.
Ewig lang, jahrelang schon vorbereitet.
Ja, du hast ein Buch mitgebracht, ich habe diesmal keins mitgebracht, weil ich so viel lesen muss gerade, dass ich dann auf meinen Titel verzichte. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben, nee, andersrum. Also er kommt dann noch.
Ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich aber vor allem auf das Buch, das wir jetzt besprechen, weil ich Fan von der Autorin bin. Und zwar besprechen wir auf allen Vieren von Miranda July, auf Englisch ist es auch dieses Jahr erschienen, All Fours. Das ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, übersetzt von Stephanie Jacobs. Und darin geht es eben um eine namenlose Ich-Erzählerin, die sich zum 45. Geburtstag einen Autotrip schenkt. Hintergrund ist, dass sie ist Autorin und Künstlerin, an eine Whisky-Firma einen Satz verkauft hat und dafür $20.000 bekommen hat und sich denkt, naja, diese $20.000, die nutze ich, um eine Reise zu machen. Und sie hat 2 Wochen dafür Zeit, weil sie dann wieder zurück zu Mann und Kind muss. Und anstelle, dass sie nach New York fährt, fährt sie aber eigentlich nur eine halbe Stunde.
Von Los Angeles aus.
Genau,
ne, muss
von
man
Los
sagen.
Angeles, richtig. Fährt sie nur eine halbe Stunde weit weg und nistet sich dort in ein Motel ein. Sie nistet sich dort wirklich richtig ein, weil sie fängt an, eine Innenarchitektin, also eine Innenausstatterin zu engagieren, die dann das Zimmer auf ihren Wünschen umgestaltet. Und das macht sie aber auch, weil sie eine Begegnung hat mit einem jüngeren Mann, was bei ihr ja eine Welle von Ereignissen und vor allem eine Welle von Erregungsmomenten auslöst. Miranda July, das ist auch eine Autorin und Künstlerin, die auch Filmemacherin gewesen, also immer noch ist und die vor allem früher als Performance-Künstlerin groß gestartet ist. Das ist auch nicht ihr erster Roman, also sie hat gestartet mit einem Erzählband, 10 Wahrheiten, für den sie auch so einen großen Debütpreis und Kurzgeschichtenpreis bekommen hat, den Frank O'Connor-Preis. Und macht eben sehr viele Kunstsachen, die an der Schnittstelle sind zwischen Performance und Literatur. Sie hat auch mal eine App entwickelt. Und es
echt?
Ist, ja,
was
ja,
denn für eine App?
Somebody hieß das. Da ging es darum, dass die Nachrichten an die Menschen, also dass wenn man konnte jemandem eine Nachrichten schicken, aber die kam nicht bei der Person an, sondern bei einer Person, die in der Nähe war und die musste dann zu dieser Person hingehen und das dann persönlich übermitteln. Und das passt so, also das ist so eins von ihren vielen Projekten,
okay,
was so immer wieder passt, wo sie einfach versucht, irgendwie Menschen miteinander zu bringen, was immer eine Intimität auslöst.
Okay.
Das, ja, von vielen, vielen, vielen künstlerischen Sachen.
Somebody.
Ja, Somebody. Die App gibt es leider nicht mehr. Die wurde 2015 wieder eingestellt. Ich hab sie auch nicht. Und ich bin Miranda July Fan. Ich bin aber vor allem Fan von ihrem Lebensgefährten, Mike Mills. Das ist mein Lieblingsregisseur. Mhm. Der hat zuletzt den Film Come On, Come On gemacht. Und das ist so interessant, weil ich auch das Gefühl habe, bei vielen Sachen, die ich toll finde, auf die ich irgendwie stoße, ist Miranda July auch irgendwo mit verwickelt. Also ich war zuletzt wahnsinnig begeistert von einem Dokumentarfilm Fire of Love und da hat sie die narrative Stimme gesprochen.
Ist das dieser Vulkanfilm?
Genau, dieser Vulkan-Dokumentarfilm.
Der und wird doch in dem Buch erwähnt, das du auch mitgebracht hattest, unser allerbestes Jahr.
Ja, richtig.
Ja, alles klar.
Beziehungsweise, nee, das ist ein anderer Film. Fire
anderer
of Love
Vulkan.
Ist ein anderer
Vulkanfilm.
Es gibt viele. Genau. Aber
Fire of Love.
Fire of Love, ja, genau. Und also, und sie ist auch so eine ganz eigene Erscheinung. Es ist auch so wahnsinnig interessant, ihr auf Instagram zu folgen, weil sie auch viel mit ihrer eigenen Person auch einfach spielt. Also sie ist auch auf ihrem Instagram-Kanal wahnsinnig performativ und tanzt auch viel und auch trägt dabei auch interessante oder wenige Klamotten.
Mhm.
Und ja, ich wollte einfach mal wissen, wie du als Mann in einem ähnlichen Alter, sage ich mal, zu so einem Buch stehst und gerade auch genau zu diesem.
Ich möchte vorher eine Gegenfrage stellen.
Ja, gerne.
Wie, wann, wo ist dir Miranda July zum ersten Mal begegnet und wie bist du dann Fan geworden? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber ich habe ein Buch von ihr entdeckt oder das Buch hat mich gefunden, was passt, haha, weil das Buch heißt Es findet dich.
Aha.
Und das ist auch eine schöne Neuigkeit, weil das Buch war jahrelang ausverkauft. Ich habe das auch, glaube ich, secondhand erworben, weil es früher bei Diogenes erschienen ist. Und jetzt hat Kiwi eine Neuausgabe von dem Buch gemacht. Also es wieder auferlegt wohl eher. Und darin ging es, geht es darum, dass Miranda July Personen besucht, von denen sie was beim amerikanischen eBay Kleinanzeigen, also das gibt es dort ja auch, aber heißt anders, besucht und die Menschen eigentlich fragt, warum sie die Gegenstände verkaufen. Und das sind dann sowas wie Lederjacken und halt ganz Alltagsgegenstände. Und es ist, ich erinnere mich nicht mehr, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich es gelesen habe. Also ich glaube fast 10 Jahre sogar. Und ich war aber so total berührt von diesem Mut, den sie hat, Menschen einfach ganz intim zu begegnen. Also,
das erinnert mich jetzt ein bisschen an Sophie Keil.
Genau.
Und es erinnert mich auch an deinen anderen Favorite hier, den Eduard Levé, der ja auch Kunst, Performance und Literatur verbunden hat und der auch so Sachen gemacht hat, wie er sucht alle Leute, die mit A anfangen oder die heißen wie Bundesstaaten oder ja, so auf und macht Fotos von denen. Also solche, ja, irgendwie Verbindungen herstellende Mätzchen.
Ja.
Da scheinst du ein Faible für zu haben. Also, hast du denn auch der erste richtig fiese Typ gelesen oder der erste fiese Typ gelesen?
Ja. Und das mochte ich auch sehr gerne.
Das habe ich auch nicht gelesen, weil ich damals dachte, ach, ich weiß nicht. Ja. Ich habe es einfach gedacht, ohne irgendwas über das Buch zu wissen, habe ich gedacht, ach, ich weiß nicht.
Es ist auch nicht ganz so, also ich fand das gut, aber es ist zum Beispiel in mir nicht so im Kopf hängen geblieben wie Es findet dich oder auch wie dieses Buch das jetzt wahrscheinlich tun wird. Ich weiß aber noch, dass ich einfach die Frauenfiguren einfach cool fand und dass ich einfach früh auch schon, oder als ich damals auch das gelesen habe oder auch wenn ich mir so ihre Performance-Sachen aus den 90ern angucke, dass ich mir einfach denke, die zeigt sich so verletzlich und irgendwie auf eine Art sehr, sehr weiblich, aber so, dass es nicht nervt. Mhm. und ich davon, ja, das spricht mich total an. Es gibt auch jetzt gerade eine Ausstellung, die ich auch besucht habe in Mailand.
Ja.
Von der Fondazione Prada, also sehr in der Innenstadt. Das heißt New Society. Und das ist eine Ausstellung, die sich auch nur um die Performance-Kunst von Miranda July dreht. Die läuft auch noch bis Ende Oktober. Und das ist so ganz toll, weil man so Videoausschnitte von ihren Bühnenauftritten sieht. Und sie hat zum Beispiel einmal auch so eine Performance gehabt, da hat sie im Theatersaal einen eigenen Staat erfunden und alle hatten ihre eigenen Aufgaben und mussten dann mitmachen. Und dann auch, es gab auch immer eine eigene Flagge und eine eigene Währung und so. Also ja, das.
Ja, wie finde ich das Buch? Ich habe das Momentum jetzt verpasst. Eben wollte ich dazu nichts sagen, weil ich noch gedanklich woanders war.
Ja.
Ich war noch damit beschäftigt, wie du auf sie gekommen bist. Und jetzt ist so die Luft raus, denn ich will eigentlich sagen, und das kriege ich jetzt nicht mehr so gesagt, wie ich es gerne sagen würde, ich finde das Buch total geil.
Oh, wie schön!
Ich finde das vollkommen super. Ich hatte einen wahnsinnigen Spaß damit. Ich habe sehr viel gelacht. Ich war sehr aufgewühlt. Und ich finde es ganz toll, wenn ein Buch gleichzeitig so humorvoll ist und doch auch so eine Dringlichkeit hat. Sowas, also wirklich auch eine echte Verzweiflung spüre ich in dem Buch. Und eine im positiven Sinne große Hemmungslosigkeit, sich selbst und anderen gegenüber, ein völliges Reingehen. Und das dazu noch bei Themen, die für mich jetzt noch nicht so oft in Büchern vorkamen. Und deswegen ist es einfach ein super Buch. Und jetzt ärgere ich mich, dass ich damals gesagt habe, so, ja, der erste fiese Typ, ich weiß nicht. Es ist bestimmt irgendwie so, und ich hatte gar keine Ahnung. Ich dachte nur, der Name gefällt mir nicht. Miranda July, dann habe ich ein Bild von dem Internet gesehen, dachte ich, oh, die sieht aus wie so ein trauriger Clown, die ist bestimmt furchtbar biestig. Und alles so Vorurteile. Und jetzt ist das so humorvoll und so eine mühelose Verbindung von Unterhaltsamkeit und Tiefsinn, dass ich wirklich sehr aufgeregt war, das zu lesen und sehr aufgeregt bin, jetzt mit dir darüber zu sprechen.
Ja, ja.
Und muss aber auch sagen, dass mich das auch ganz schön mitgenommen hat, das Buch. Also es ist jetzt nicht so, dass das einfach so ein Komfortzone-Read ist und so, man liegt so am Strand und lacht und sagt, oh toll, und kann es allen weiterempfehlen, sondern ich würde es gern allen weiterempfehlen, aber mich hat das auch ganz schön mitgenommen.
Ja.
Also auch mich mit unangenehmen Gefühlen konfrontiert. Und das ist wirklich ein knaller Buch. Also deswegen vielen Dank, Nifeli, dass du das an den Start gebracht hast. Es geht ja unter anderem bei dieser Ich-Erzählerin um die Perimenopause und das Gefühl, dass jetzt, sei es real oder fantasiert, so ihre Anziehungskraft und ihre Libido in Mitleidenschaft gezogen werden könnten aus rein biologischen Gründen und dass dann das Leben vorbei ist. Und das wühlt sie selber sehr stark auf und sie befragt dann auch alle möglichen Frauen. Also so, sie geht in die Offensive. Und naja, es ist ein bisschen verwunderlich, dass so ein umwälzendes, großes Thema wie die Wechseljahre also irgendwie so wenig thematisiert wird in der Literatur. Da denkt man, Moment mal, aber das ist doch super zentral. Das ballert ja ziemlich stark rein. Das betrifft alle Frauen natürlich unterschiedlich stark. Es betrifft indirekt auch eine Menge Männer.
Ob sie wollen oder nicht.
Und es ist ja nicht nur einfach so, so ein biologischer Prozess, der ist so ein bisschen darüber wollen wir nicht reden. Nein, es ist ja auch die Riesengelegenheit, um über essentielle oder existenzielle Fragen nachzudenken, ne?
Ja.
Wer bin ich als Mensch? Was ist meine Identität? Was ist der Unterschied von Jugend und Alter? Was bedeutet Weiblichkeit? Was ist der Sinn des Lebens? Was mache ich aus meinem Leben, wenn Attraktivität und Sexualität vielleicht nicht mehr das Wichtigste sind? Das ist für manche Menschen eine ganz drängende Frage, für andere war die nie so zentral. Und diese Ich-Erzählerin hier, die ist, wie sie selber sagt, irgendwie eine wanderlustige Seele. Und die hat mich sehr früh, sehr stark in ihren Bann gezogen, diese Frau. Ich finde die unfassbar toll. Die amüsiert mich unendlich. Das hört auch gar nicht auf. Ja, und ich habe auch große Lust, über die zu sprechen.
Ja.
Weil es gibt einen erzählerischen Kniff, den Miranda July macht, den ich ganz großartig finde. Sie erzählt die Gedanken der Figur und wir als Leser und Leserin wissen, ich glaube, die verrennt sich da gerade in was, ne? Also so, jetzt ruft er bestimmt gleich an. Wir wissen, nein, der wird nicht, nein, vergiss es, ne? Das hat sich doch eben schon geklärt, dass der bestimmt nicht anruft. Und sie so, ha, wenn ich jetzt nur noch von 10 an rückwärts zähle, dann klingelt das Telefon und so. Man steht daneben und sagt, oh nein, das ist so fürchterlich, ne? Und man leidet mit ihr, man ist gerührt, man hat so Peinlichkeitsgefühle. Und gleichzeitig ertappt man sich selber, ja, genauso denke ich auch, wenn ich drauf bin, ne? Wenn ich total verliebt bin oder wenn ich etwas unbedingt will oder wenn ich vor mir selber bestimmte Wahrheiten nicht eingestehen möchte. Und sie lässt uns daran so Anteil haben. Und das ist eine tolle Strategie, wenn man gleichzeitig ganz, ganz nah dran ist und gleichzeitig ganz distanziert ist und sich darüber amüsieren darf.
Und sie amüsiert sich ja auch selber fast darüber. Also es gibt auch so viele Stellen, Ganze, wo sie sich über sich selber auch fast lustig macht.
Die Figur ist dadurch auch wahnsinnig liebevoll. Die ist hart mit sich und gleichzeitig liebevoll. Eine ganz tolle Mischung. Und also spätestens an dem Zeitpunkt, wo sie nach einer halben Stunde Autofahrt, weil ein Typ an der Tankstelle ihr die Scheibe sauber macht, so ein 31-jähriger Typ, den sie unglaublich sexy findet und die guckt ihm so lange in die Augen, bis sie denkt, er sieht mich ja gar nicht, das spiegelt ja. Da ist die Sonne, der sieht das ja gar nicht. Dass sie dann einfach Halt macht und dem Typen eigentlich immer wieder auflauert, wie so eine Stalkerin.
Ja.
Und dann ein Motelzimmer, also eher sowas billiges. Zweitklassiges, was Billiges, bezieht aber da das größte Zimmer irgendwie zufällig kriegt und dann die Frau von diesem Typen ausfindig macht und die arbeitet nur an der Rezeption einer Innenausstatterin, aber sie schanzt ihr den Job zu, dieser Claire.
Gibt ihr die $20,000.
Und letzten Endes investiert die satte $20,000 um dieses Motelzimmer.
Für 2 Wochen.
Perfekt. Einzurichten. Und da hatte sie mich.
Ja, mich auch.
Da habe ich dann gesagt, okay, alles klar.
Ja.
Das ist wirklich super. Und mich hat das Buch an, jetzt wird es seltsam, an Nabokovs Lolita erinnert.
Ah.
Es hat eine ganz andere Tonalität und auch eine ganz andere Atmosphäre. Aber in beiden Büchern ist für mich der Effekt so, dass ich mit einer Mischung aus Amüsement und Entsetzen einer Figur, die ganz schön abgeht, beiwohne. Klar, bei Lolita ist das moralisch viel fragwürdiger, das ist viel düsterer und ungemütlicher. Hier passiert jetzt irgendwie nichts Schlimmes. Die tut jetzt keinem Menschen weh oder so. Und trotzdem ist das sowas, eine Ich-Erzählerin, die so komplett reingeht. Mhm. Und man denkt sich, hier fühle ich mich nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, was kommt als nächstes. Das ist in beiden Büchern so, dass wirklich lange Zeit nicht klar ist, wie geht das jetzt weiter.
Und sie macht halt auch so vieles, eigentlich auch, und das ist mir grundsympathisch auch bei Menschen, auch der Anekdote wegen. Also so manchmal übertreibt
sie. Sie hat auf jeden Fall einen Sinn dafür.
Genau,
ne?
Sie hat einen Sinn dafür, einfach so für das Wohl der besseren Geschichte ziehe ich das jetzt durch.
Und ja, ist das wirklich so? Oder macht sie das, also, oder redet sie sich nachher die Sachen schön, weil es auch des Öfteren schief geht und sie einfach getrieben ist? Ich habe eher das Gefühl, sie sagt dann, naja, aber das konnte ich Jordi noch erzählen, also einer guten Freundin
sich
und so. Ich weiß nicht, ob ihr Primärimpuls ist, was für die Geschichte zu machen. Den Eindruck hatte ich nicht so.
Aber was schon ist, finde ich, dass so diesen Habitus, den sie als, also die Ich-Erzählerin als Performance-Künstlerin hat, den überträgt sie auch irgendwie auch im Privatleben. Also dass vieles, was sie privat macht, wie auch dieses Innenausstattung von einem Hotelzimmer. Das klingt ja eher wie ein Performance-Art-Projekt.
Ja, aber es ist in dem Buch doch gar nicht klar, dass die Ich-Erzählerin eine Performance-Künstlerin ist.
Doch, das wird, glaube ich, irgendwo genannt.
Nicht, dass ich wüsste. Also ich wusste nicht, dass Miranda July eine Performance-Künstlerin ist. Und hier in dem Buch habe ich das auch nicht so wahrgenommen. Und weil du wusstest, dass Miranda July Performance-Kunst macht, hast du das da vielleicht reingelesen und es steht gar nicht da drin.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine nämlich doch, dass es Also sie
sagt immer nur, dass sie mittelberühmt ist und dass es Texte gibt von ihr, die man lesen kann.
Irgendwann erscheint ja auch der Roman im Buch.
Aber es ist weder von Filmen noch von irgendwelchen Performances die Rede.
Ah, das kann natürlich wirklich sein, dass es, weil es so absurde Parallelen gibt, dass es natürlich in meinem Kopf dann jetzt so und naja, doch, es gibt eine Stelle.
Okay.
Ha, da habe ich
was ist doch noch gefunden.
Weil ich das nämlich auch so spannend fand, wo sie nicht sich nämlich also Performance nicht als Performance-Kunst, aber ich lese es mal direkt vor, weil ich finde, dass da geht es nämlich dann um den Umgang mit Davy, diesem jüngeren Typen. Wir erzählen nicht genau, was die genau machen, aber natürlich begegnen die sich und diese Begegnung nimmt ihren Lauf. Wir gingen in einen Laden und kauften 2 Flaschen Wasser. Sie auszusuchen, in der Schlange zu stehen, ihn mit seiner Karte bezahlen zu sehen, diese simplen Dinge waren aus irgendeinem Grund eine Wonne, etwas ganz anderes als Einkaufen in der Vergangenheit. Draußen auf dem Parkplatz tranken wir das Wasser und es schien aus dem tiefsten, reinsten Spalt der Erde zu kommen. Ich trank und trank und als ich nicht mehr konnte, goss ich mir das Wasser einfach nur in den offenen Mund, ließ es über meine Lippen, mein Kinn und auf mein Kleid laufen und dabei lächelte ich ihn die ganze Zeit an und er mich. Als die Flasche leer war, schraubte ich fein säuberlich den Deckel wieder darauf und er nahm sie mir ab und warf sie für mich ins Recycling. Ein anderer Typ Mensch hätte das gerade Geschehene vielleicht kommentiert, hätte einen Witz gemacht oder angeboten, mir Servietten zu holen. Indem er nichts von all dem tat, saß er mit im Boot, war mit mir in dieser Performance. Aber es war eigentlich gar keine Performance, oder? Nein, nichts, was ich je tat, war eine Performance. Es war immer nur die Wahrheit des Augenblicks, die frei herauskam und verstanden werden wollte. Nicht überinterpretiert, aber genauso ernst genommen wie alles ehrlich Geäußerte. Es war dumm, aber alles Klügere hätte daneben gelegen. Ich wandte mich jetzt an all meine Freunde, meine Familie. Ihr habt mit eurem Bild von mir daneben gelegen.
Mhm. Okay, aber das ist überhaupt kein Indiz dafür, dass sie Performance-Künstlerin ist.
Aber das ist ein bisschen, mir geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass sie Performance-Künstlerin ist, aber so dieses Mitdenken von das, was, oder das kommt ja auch manchmal auf dieses, passiert das eigentlich gerade, mache ich gerade eine Pose, spiele ich jemandem was vor, spiele ich die Ehefrau, spiele ich quasi das sexy Bild für jemanden, spiele ich die Mutterrolle oder bin das wirklich ich?
Ja, ein ganz wichtiges Thema ist ja auch, dass sie sich eigentlich immer wieder fremd fühlt in ihrem Leben. Fremdbestimmt, unehrlich, sie hat Schuldgefühle, weil sie sich fragt, bin ich überhaupt eine Ehefrau, bin ich überhaupt eine Mutter, bin ich richtig anwesend in meinem Leben? Und das sind so Fragen, die, Leute vielleicht erst ab einer gewissen existenziellen Sicherheit, einem gewissen Wohlstand und so umtreiben. Aber das sind ja für unsere Kreise genauso, ja, irgendwie drängende Fragen, so, wer bin ich?
Ja.
Ne? Wenn du natürlich wahnsinnig Hunger hast oder im Krieg lebst, dann stellst du erstmal die Frage, wie kann ich überleben? Und du brauchst eine gewisse Ruhe, um dich zu fragen, wer bin ich? Ne? So, denk mal, ha, okay, wichtige Frage, wer bist du? Aber das kommt hier schon so rüber, dass ich das total ernst nehmen kann und auch mich selber darin sehe. Und ja, merke, dass das, wenn man das ein bisschen weiter treibt, auch sehr ungemütlich werden kann.
Vor allem, finde ich, trifft da dann auch das Thema der Menopause oder der Wechseljahre ja auch irgendwie ganz groß, also auch mit auf, beziehungsweise verstärkt so diese Frage, weil es gibt dann auch so ein Diagramm in dem Buch, wo quasi der Hormonspiegel gezeigt wird und wo es einfach um den Abfall
des Östrogens bei Frauen geht. Genau im Alter von 45 knallt es komplett runter.
Und das
angeblich.
Genau. Und das ist dann für die Ich-Figur ein bisschen so, und was kommt dann? Ist dann quasi meine Weiblichkeit und mein Leben vorbei? Und das stellt ja alles in Frage. Stellt ja dann auch so die Rolle als Ehefrau oder auch als Mutter so ein bisschen in Frage. So, gibt es danach noch weitere Lebendigkeiten? Muss ich jetzt einfach nur alles weiterleben, wie es bisher gewesen ist? Oder was ist das nächste Kapitel?
Ich habe gar nicht so sehr das Gefühl, dass es ihre Rolle als Ehefrau und Mutter in Frage stellt, weil sie eigentlich nie sagt, kann ich nach der Menopause noch die Mutter sein, zumal das Kind ja auch älter wird.
Ja,
das ist im Roman, ist es, glaube ich, 7.
Ja.
Sam,
ja.
Ein nicht-binäres Kind, das dann mit den passenden Pronomen als they und deren und so benannt wird. Und der Ehemann, der Harris, der, soweit ich das verstanden habe, ein bisschen älter ist und Musikproduzent, der wirkt so ganz in sich ruhend. Und die haben einmal in der Woche nach Verabredung Sex, weil wie in vielen Langzeitbeziehungen die Lust jetzt nicht mehr von alleine kommt und sie sich dann sagen, damit wir überhaupt Sex haben, sprechen wir das so ab und es ist erst so ein bisschen unangenehm.
Und sie muss
und
es auch immer initiieren.
Sie muss es immer initiieren. Und was ihr dann da mit dem Davy begegnet, ist ja etwas, was sich viele Leute in dem Alter wünschen, nämlich so ein Begehren, vielleicht wie in der Jugend, vielleicht sogar noch stärker, dass völlig unmittelbar ist, dass nicht inszeniert werden muss, dass nicht irgendwie diskutiert werden muss, sondern sie sieht diesen Typen und denkt sich, alter Schwede, jetzt, ne? Und dann fühlt sie sich ganz lebendig und ganz aufgewühlt und ich glaube, wenn man so ganz, ganz stark begehrt, dann wird das Leben auch zu so einem Tunnel, wo sowas wie Zweifel und Grübeln und Fremdheitsgefühle alles weg ist, weil man ist eigentlich nur noch so eine züngelnde Flamme, die weiter Holz verbrennen will oder alles verbrennen will.
Ja.
Und das ist natürlich ein begehrenswerter Zustand, gleichzeitig auch ein schrecklicher Zustand, ne, weil du bist da ganz schön aus dem Häuschen. Und den erleben wir hier sehr intensiv mit diesem Zustand.
Ist auch
und
so.
Vor allen Dingen, Entschuldigung noch kurz, in der Jugend hast du das vielleicht auch und da ist es dieses tolle, ah, es ist zum ersten Mal, aber das ist natürlich nicht so dramatisch und so ein krasser Kick wie, es ist vielleicht das letzte Mal. Und das finde ich sehr aufwühlend, ja.
Ja. Ja, ich dachte auch ganz oft, wenn es um diese Verknalltheit und diese große Lust geht, dass es mich so ein bisschen so an so pubertäre Verknalltheiten erinnert, wo ich dann dachte, naja, vielleicht ist auch dieser Zustand, in dem man auch so hormonell auch ist, einfach wie so eine zweite Pubertät, die einfach so auch ganz viel einfach auffühlt.
Ja, in der Pubertät schießt der Östrogenspiegel ja in relativ kurzer Zeit ziemlich hoch und in den Wechseljahren fällt er dann ab. Angeblich so wie in dem Diagramm sturzbachartig oder wasserfallartig.
Wie ein Hut sieht das dann aus.
Ne? Aber nachher suchen die dieses Diagramm, also eine Freundin von ihr und sie, und finden das nicht mehr und finden so andere, wo das dann auch ganz andere Verlaufsformen hat und so. Das fand ich auch sehr lustig.
Ich auch.
Und natürlich ist auch lustig, dass in ihrem Diagramm, das sie da abbildet, genau bei 45, also exakt in dem Alter, das stattfindet. Ne? Ich würde auch gerne noch eine Stelle vorlesen,
ja,
die mit dem, was wir hier besprochen haben, zu tun hat. Und die ich auch ganz, ganz toll fand. Ich stand auf und wusch mir das Gesicht, die Füße auf den kalten Sternenkacheln. Wie eitel und verrückt musste man sein, dass man sich aus dem Fenster stürzte, sobald man merkte, dass das Spannendste im Leben, das, was einen wirklichen Fahrt brachte, für immer verloren war. Vielleicht gar nicht so verrückt. Wenn wir im Moment unserer Geburt energisch in die Luft geschleudert wurden, stiegen wir mit den Jahren immer weiter auf. Am höchsten Punkt angelangt, waren wir im mittleren Alter, dann fielen wir für den Rest unseres Lebens. Die gesamte zweite Hälfte. Während man aufstieg, konnte man sich nie vorstellen, was auf dieser besonderen, einzigartigen Reise wohl als nächstes kam. Man konnte nicht um die Ecke sehen. Das Fallen dagegen endete für jeden gleich. Ich hatte das nicht kommen sehen und mein Leben nicht entsprechend gelebt. Ich war nicht ausgegangen und hatte, als ich es noch konnte, nicht all die Hetero-Sachen getan, die ich gern tun wollte. Wie eine selbstgefällige Henne hatte ich auf meinem Nest gehockt und war mir sicher gewesen, dass alles noch unverändert wäre, wenn mir dann wieder nach Herumstolzieren zumute war. Aber um es klar zu sagen, ich hatte noch in keinem Alter einen konkreten männlichen Körper so begehrt wie jetzt. Meine Freunde und Flammen hatten zwar alle recht gut ausgesehen, aber ihre Anziehung war von irgendeinem Punkt nahe ihrem Gesicht ausgegangen, wo ihr Talent und ihre Macht saßen. Sich nach einem Menschen in seiner gesamten Länge von Kopf bis Fuß zu verzehren, das taten eher körperbetonte Sextypen wie Jordi und Männer. Jetzt verstand ich zum ersten Mal, worum alle so einen Wirbel machten. Dass einen etwas Schönes mitten ins Herz treffen und zutiefst anrühren konnte, dass es einen auf die Knie sinken ließ und dann, hier wurde es ein bisschen verquer, den Wunsch in einem weckte, dieses reine und schöne Ding zu ficken. Sex war eine Möglichkeit, es zu besitzen und ganz bei ihm zu sein, statt es nur anzusehen. Plötzlich verstand ich die gesamte klassische Kunst. Die Unmengen nackter Skulpturen und Plastiken, Venus in ihrer Muschel, David und sexy Kleidung. Ich hatte sie getragen, ohne sie wirklich zu kapieren. Hatte sexy als einen von vielen Styles verstanden und nicht begriffen, dass es im Grunde genommen der einzige war. Super, oder?
Und das ist aber auch so schön, weil eigentlich, also zum Beispiel, ich bin so sozialisiert, wie auch viele andere Menschen ja auch, dass man sein Begehren und seine Lust ja irgendwie verstecken muss, weil das ja niemanden was angeht und auch sogar innerhalb einer Partnerschaft tastet man sich vielleicht erstmal so langsam voran, bevor man eigentlich sich zeigt, hey, ich bin geil auf dich. Und ich finde das so schön, wie schamlos.
Weil da gibt es, glaube ich, einen Unterschied bei Männern und Frauen.
Ja, also, das kann natürlich
aber
sein, aber also trotzdem finde ich das einfach so, und das hat mich am Anfang auch ein bisschen abgeschreckt, wie schamlos da eigentlich sie war und wie körperlich das war. Da dachte ich erstmal so, das war wie so, als müsste ich mich jetzt auf diese Geschwindigkeit erstmal einlassen, also diese Geschwindigkeit der Lust. Also ich war erstmal so gar nicht, ich war völlig überrumpelt am Anfang davon, weil es auch sehr viel, also das Kopfkino, das sie auch aufmacht, ist so super explizit.
Ich finde, was sie aber in der Realität machen, ist eigentlich noch mal etwas expliziter als das Kopfkino, oder?
Also ich finde beides schon, beides ist auf einer ganz, es ist schön, weil es gibt so eine Differenz zwischen dem, was ausgelebt wird und dem, was so ihre Vorstellungen sind. Es geht auch ganz viel um Masturbation und auch wie masturbiert wird.
Es sind
und
so geile Sätze drin, wie ich weiß nicht mehr, wie es war. Meine Tage bestanden aus Masturbieren und Putzen.
Ja, als Ablenkmanöver.
Ja.
Verstehen alle.
Ja, es freut mich, dass du, wo ich dich als weniger verklemmt wahrnehme als mich, auch doch gewisse Schamgefühle bei dem Buch manchmal hattest, weil für mich ist das generell schwer vorstellbar, mit Menschen so intim zu werden, wie sie das tut. Also ich habe da irgendwie vorher zig Stoppzeichen in mir und finde dann Körper auch schnell eklig oder so. Also ich finde das natürlich toll, wenn man einen Körper so begehren kann oder sogar einen ganzen Menschen, nicht nur seinen Körper. Ja. Aber ich denke so, nee, vielleicht doch nicht. Und ja, wie du sagst, sie geht da ganz schön rein und aufs Ganze. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen, aber ich bin von meiner eigenen Verklemmtheit raus aus der Kurve geflogen.
Es gibt am Anfang ja auch eine schöne Szene, da redet sie hat ein lesbisches, befreundetes Pärchen und dann geht es am Anfang so um Intimität und dann erzählt sie so ein bisschen, wie sie so, sie arbeitet beim Sex mit ihrem Ehemann halt ganz viel auch mit Rollenspiel und eben mit der Initiative und dann es ist nicht so, als würde sie damit angeben, aber es ist eher so, dass sie einfach offenlegt, was sie sich alles überlegt, damit sie halt irgendwie stimmt. Und die beiden waren dann erstmal so, okay, krass, was du dir alles aus mit mir machst. Und dann erzählen die halt aber, wie die miteinander intim sind. Und die Figur ist dann fast, also die Hauptfigur ist dann fast neidisch auf diese Intimität.
Nicht fast.
Die ist total neidisch auf diese Intimität.
Die stellt dann fest, scheiße, die sind einfach körperbetont und ich bin der kopfbetonte Typ.
Ja.
Und die brauchen diese Kopffilme nicht.
Ja.
Ja, wobei das natürlich eine Frage ist, ob man deswegen neidisch sein muss oder so, aber sie ist das in dem Moment, ja.
Und das ist schön, dass das am Anfang des Buches ist, weil sie kommt ja dann selber in so eine, also sie erlaubt sich ja irgendwann Intimität, also echte Intimität und echtes Wollen, was ja nicht nur kopfleitend ist.
Ich glaube, ein Unterschied von Männern und Frauen, zumindest in der Standardsozialisation, ist, dass die Frauen begehrenswert sein sollen und dann auch irgendwann wollen. Mhm. Und die Männer sollen begehren. Mhm. Und das heißt, der Druck auf den Mann ist, ey, du solltest jetzt aber auch echt begehren. Du musst die Frau richtig toll finden. Mhm. Und der Druck auf der Frau ist, ich muss richtig toll gefunden werden. Dass natürlich auch ein Mann vielleicht gerne begehrt wird, das wird dann ein bisschen weniger unterstrichen. Und dass eine Frau selber auch stark begehrt, das ist dann auch so, mach's lieber nicht, Mädchen, sonst erschreckst du den Mann. Ja. Weil dann kann er nicht mehr so stark begehren, wenn du plötzlich so super offensiv, aktiv und was weiß ich wirst. Oder der Mann möchte vielleicht nicht zum Objekt gemacht werden, der will dich zum Objekt machen.
Diese Unnahbarkeit, ja, auch mit der ja auch Sexualität gespielt wird.
Genau, also was du eben gesagt hast, ne, so man zeigt sein Begehren nicht so, das trifft, glaube ich, vor allen Dingen auf Frauen zu.
Ja.
Dass sie das ein bisschen abtrainiert bekommen, dass man ihnen auch schon mehr sagt in der Jugend oder als Kind, nimm mal die Hand da weg, mach nicht solche Gesten, zeig dich mal nicht so wollüstig. Bei Jungs ist man da, glaube ich, etwas großzügiger. Mhm. Klassischerweise ist natürlich alles Pi mal Daumen, ne?
Und ich glaube, wenn man mir jetzt irgendwie als Jugendliche auch gesagt hätte, dass Mitte 40-jährige Frauen auch so ein Sexualempfinden haben können, ich wäre wie vom Kopf gestoßen gewesen. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, weil ich immer dachte, also wie so im Kopf, so ja, und irgendwann haben Frauen eigentlich auch gar keinen Sex mehr. Also irgendwie bin ich mit
ohne drüber nachzudenken, aber so stillschweigend angenommen.
Genau, ja.
Ich weiß auch nicht, wie ich über das Geschlechtsleben von so Leuten in meinem Alter jetzt als Kind oder Jugendlicher gedacht habe. Ich glaube, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Also, oder?
Naja.
Ist das eigentlich ein Zufall, dass jetzt die Kirchenglocken läuten?
Ja, das ist so das Mahnende.
Also da kann ich dazu sagen, ich bin ja, also meine Eltern haben eigentlich nie Zärtlichkeiten ausgetauscht. Und dann bin ich auch noch auf eine Jungenschule gekommen, ein Jesuitengymnasium. Das heißt, es gab so sowohl ein ziemlich verklemmtes Elternhaus, als auch eine echt unangenehm verklemmte Schule mit vielen sexuell sich selbst unterdrückenden Jungs. Und ich sage das einfach, um mich zu entschuldigen. Leute, erwartet nicht so viel von mir. Das ist einfach nicht gut gelaufen. So. Ah, das war so oft wurde über Sexualität so hämisch geredet. Also mit so einem unterdrückte Bedürftigkeit, die war dann so,
ja.
So und oder auch die Sexualität von Frauen war dann irgendwie, was man klein machen musste, um sich nicht eingestehen zu müssen, wie sehr man das wollte und so. Und so Gefühle wurden klein gemacht, ja, von den Jungs untereinander und so. Und wenn ich daran zurückdenke, wäre ich echt traurig. Deswegen denke ich gar nicht zurück. Nee, schrecklich.
Nee, aber bei mir war es auch ein bisschen ähnlich. Ich bin eigentlich auch so aufgewachsen, aber ich glaube, das ist auch oft so ein Mutter-Tochter-Ding, dass Mütter Angst haben, dass die Töchter vielleicht zu früh irgendwie Sex haben könnten. Mhm. Und deswegen wurde so früher eingeblendet, Sex macht dich zum bösen Menschen.
Ah ja, da hätte meine Mutter sich mit deiner ganz gut verstanden, weil meine Mutter hatte, glaube ich, eher so, Männer wollen halt Sex, weil die sind halt irgendwie bekloppt.
Ja,
also die sind halt so Tiere. Ne? Und Frauen, genau. Frauen wollen Liebe und opfern sich deswegen für diese sexuelle Scheiße halt auf. Das war so der Tenor in unserem Haus. Ich dachte, eieieiei. Das heißt, wenn ich ein sexuelles Wesen sein muss, dann muss ich ein Mann sein. Und Mann sein bedeutet eigentlich böse sein oder schlecht sein.
Richtig. Und ich
dreckig, versifft,
und da ich bin erst so aufgewachsen, schütze dich vor den Männern, die Sex mit dir haben wollen.
Weil die auch scheiße sind.
Weil die auch scheiße sind.
Ja.
Aber es gibt ja nur solche.
Und die anderen sind anders scheiße.
Und aus dieser Disposition heraus ist das eigentlich schon fast heilsam, das zu lesen, weil es einfach so ein sexbejahendes, also so
ja, nicht jubeln, nur Sex, auch emotionsbejahend.
Also genau, emotionsbejahend, ne?
Und Sehnsucht und Begierde bejahend. Das ist noch viel mehr als sexbejahend, weil ich finde, wenn man das vergleicht mit so den Büchern zum Beispiel von Michelle Olbeck, die natürlich bei weitem nicht so humorvoll sind, wo aber auch oft Männer irgendwie behaupten, sie suchen die große Liebe, eigentlich suchen sie nur Sex und sind da so richtig, richtig druff. Oder hier Philip Roth, wo es dann viel um Männer in der Midlife-Crisis geht, die Erektionsprobleme haben und so. Bei Martin Walser gibt es auch solche Bücher. Ne? Immer wenn Männer in so einem Zustand sind, wie das, was hier Miranda July beschreibt, finde ich die Texte irgendwie eher so ein bisschen bitter. Leicht gewalttätig, es ist so was Schmollendes da drin und das hier ist so liebevoll und leicht und trotzdem total verzweifelt und ich denke, wo ist denn da der Unterschied, warum ist das so?
Ja.
Warum sind diese sexgierigen Typen in der von Männern geschriebenen Literatur oft eher so, dass man denkt, da geht mir nicht so das Herz auf. Das ist nicht so warm.
Darf ich dazu was sagen? Ich habe das Gefühl, dass also Midlife-Crisis oder auch sowas wie mittelalte Menschen, das also das ist ja jetzt momentan ja auch oder war ja schon immer, man hat sich ja immer ein bisschen darüber lustig gemacht oder das war auch immer so, es war immer so, der kauft sich ein Auto, der ist in Midlife-Crisis,
Das sagt sie am Anfang auch, dass Männer, die sich ein rotes Cabrio kaufen, vielleicht der Midlife-Crisis einen schlechten Ruf gegeben haben, den sie gar nicht verdient.
Und ich glaube, was halt bei dem Buch richtig toll ist, ist, dass es sich ernsthaft damit auseinandersetzt, dass da eine Krise passiert oder es passiert auf jeden Fall was Großes. Und anstelle, dass das aber einfach so weggeschoben wird, stellt sie sich dem und geht damit. Sie geht voll rein.
Das ist genau richtig.
Ja, und das macht mir Hoffnung. Es ist wirklich so, dass ich mir denke, ich habe Bock auf diese Zeit. So, let's go. Ja. Also ich habe keine Angst davor.
Du bist aber auch
davor.
Mutig, ne? Ja. Man muss auch schon ein paar Ängste überwinden, so wie sie hier.
Total. Und ich finde das aber voll schön, weil es ist, also ich finde die Vorstellung voll schön, dass man, dass so große Verknalltheitsgefühle und auch so große, Intimitäten einfach passieren können und das einfach nicht so stagniert im Leben, das finde ich irgendwie total gut und total hoffnungsvoll. Ja. Und es ist halt dadurch null verbittert, weil es geht nicht darum, dass das Leben vorbei ist. Es geht darum, dass es mittendrin einfach ist.
Ja, und dass wer bereit ist, sich zu wandeln und Veränderungen anzupacken und aktiv damit umzugehen, noch alle möglichen spannenden Sachen im Leben erleben kann, aber es muss nicht immer nur Wohlfühlen sein. Ja. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie da, also es ist wirklich wie eine zweite Pubertät, denke ich, genau. Also es sind genauso die Höhen und Tiefen, die man aus der Pubertät kennt, wo man denkt, eieiei, und viele Leute wollen das vielleicht nicht mehr und sperren sich davor, aber verpassen natürlich auch was und sie beurteilt das ja nicht. Sie sagt nicht, Menschen, die da nichts aus dieser Lebensphase in sexueller Hinsicht machen, sind irgendwie gescheiterte Existenzen oder so. Sie redet da über sich. Für sie ist das irgendwie total wichtig, da nochmal richtig in Schwung zu kommen.
Du hast am Anfang gesagt, dass sich das Buch auch stellenweise traurig gemacht hat oder auch sehr berührt hat. Ging mir auch so. Wollen wir darauf eingehen?
Ja.
Also bei was? Warum ist das so?
Naja, es ist ja schon so, dass mit dem Älterwerden einem bewusster wird, also mir zumindest, dass viele Dinge begrenzt sind. Nehmen wir mal an, man ist in einer Liebesbeziehung, dann weiß man, die wird enden. Entweder stirbt der eine oder die andere oder beide und darauf lebt man hin. Ne? Also ich bin jetzt seit 3 Jahren verheiratet und seit 10, 11 Jahren mit meiner jetzigen Frau zusammen und die Perspektive ist, zu sterben.
Mhm.
Ja, und so habe ich in der Jugend die Welt nicht betrachtet. Natürlich muss ich jetzt nicht Tag und Nacht daran denken und ich kann mich auf andere Sachen fokussieren, aber das ist schon ein Grundgefühl, das eine gewisse Schwere und eine gewisse Trauer reinbringt. Und bevor man stirbt, wird man alt. Mhm. Wenn man alt wird, wird man vielleicht dement oder schwer krank oder sexuell auch sehr unattraktiv. Und diese Umwälzungen, die gehen auch schon mit 40, 45, 50 los, dass man so merkt, oder ich dann so merke, ach, da schau her mit dem Penis, das war aber auch mal anders, ne? Oder da verändert sich auch im Körper was, ne? Und das ist bei Frauen, glaube ich, noch deutlich einschneidender und krasser. Andererseits haben Frauen auch mehr Training durch die Periode, sich überhaupt mit ihrem Körper zu beschäftigen. Für mich als Mann ist es oft so, dass ich meinen Körper nur dann wahrgenommen habe, zumindest früher, wenn er Mucken gemacht hat und ich gesagt habe, scheiße, die Maschine funktioniert nicht so, wie ich will. Und dann bin ich ganz besorgt. Und das ist natürlich total krank, aber leider jetzt auch nicht so selten für das Geschlecht, dem ich zugeordnet wurde. Ja. Was war für dich traurig?
Ich gehe darauf gleich ein. Es gibt zu dem Buch sehr viele Interviews und auch ganz tolle Podcast-Folgen, auch mit Miranda July selber, wo sie auch viel zu der Entstehung des Buches auch erzählt. Und es lohnt sich da auch, sich damit auch da reinzuhören, weil sie auch eine ganz tolle Stimme hat und manchmal auch Sachen vorliest. Ich habe leider, die Lesung in Deutschland wurde mit ihr abgesagt. Ich war sehr traurig. Und auf jeden Fall sagt sie irgendwann auch an einer Stelle, dass es wenn es auch um die Wandlung Mitte des Lebens und auch Weiblichkeit geht, dass es nicht so ist, dass sie sich gewünscht hat, irgendwie jetzt ein Mann zu sein oder das Leben eines Mannes zu führen, aber dass einfach dann irgendwann die Erkenntnis da war, dass das, was man beigebracht bekommt, was Weiblichkeit bedeutet, eigentlich vor allem Jugend ist. Also ja. Du kriegst eigentlich einfach mit, Frau sein heißt eigentlich eine junge Frau zu sein. Und wenn du halt keine junge Frau mehr bist, bist du eigentlich so gut wie keine Frau mehr.
Du wirst deutlich unsichtbarer. Aber bei Männern ist es auch nicht so ganz leicht. Das ist halt anders. Mann sein bedeutet nicht unbedingt jugendlich sein, aber es bedeutet im Prinzip Einfluss haben, mächtig sein, ja. Reich sein. Und wenn du dann als Mann nicht mehr jung bist und aber auch alles andere nicht, dann war es das auch mit der Attraktivität. Ne? Also das ist so, in der Theorie hast du als Mann die besseren Karten und das Testosteron funktioniert auch besser und bist biologisch bevorteilt, wenn man das so sehen will. Aber das gilt halt nicht für alle so in dem gleichen Maße. Ne? Und im Prinzip ist es ja schon in der Jugend so, dass auf einige wenige Typen, die halt Frauen ansprechen, die ganzen restlichen kommen, wo die Frauen sagen, naja, notfalls, wenn es sein muss.
Ja. Hat kein Macht, hat kein Geld.
Ja, nee, und ja. ist einfach sozial nicht intelligent, es bringt mich nicht zum Lachen, ist nicht interessant. Und also diese Idee mit der Ehe, dass jeder Mann eine Frau und jede Frau einen Mann kriegt, ist, glaube ich, eine gleichzeitig brutale und tolle Idee gewesen, um Kriege zwischen Männern zu verhindern, weil wenn das nicht so wäre, dann hätten vielleicht 20% der Männer 100% der Frauen und der Rest würde sich den ganzen Tag irgendwie auf die Fresse hauen, oder?
Ja.
So wie es bei Primaten tendenziell ist, natürlich gibt es da auch zig Spielarten und so, aber sagen wir es einfach so, die Männer haben andere Probleme, die mit ihrem Sex und ihrem Gender verknüpft sind, als die Frauen. Aber hier geht es ja um Frauen. Trotzdem frage ich dich jetzt mal, wie fandest du Harris, ihren Ehemann?
Toll.
Das ist interessant.
Also
weil
tatsächlich?
Ich mochte den nicht. Ich fand den langweilig und deswegen hat mich dann der Teil, wo der wieder so im Fokus ist, auch nicht mehr so gefesselt wie andere Teile.
Nee, der hat mich gerührt, weil er eine Ruhe hat und weil ich dachte, der ist irgendwie so ein, ich fand das, es machte ihn interessant, dass er ihr Partner ist. Also, dass ich irgendwie dachte, interessant, dass diese Ich-Figur mit ihm verheiratet ist, aber auch irgendwie ist er auch wie so ein Fels in der Brandung. Irgendwo hat er aber trotzdem auch Humor oder der hat so eine, der hat auch so eine gute Beobachtungsgabe oder der, also der redet generell wenig und kommentiert dann eher sehr kurz was. Und das ist mir generell bei Menschen sympathisch.
Ja, und man kann auch sagen, dass er selbstbewusst mit ihr umgeht. Ne? Ja. Die ist ja schon fordernd und er ist da, ja, klingt ein bisschen doof, aber er ist dann so bei sich. Ne?
Und er kann mit ihr umgehen und also der kann die irgendwie.
Ja, findest du?
Ja, schon. Also
aber er kann sie nicht verstehen, ne?
Er kann sie nicht, genau, er ist ihr.
Er kann deswegen mit ihr umgehen, weil er sie nicht versteht.
Und ich glaube, das ist aber sogar auch ganz gut. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Trick und das ist aber auch etwas, was sie also auch unfassbar verletzt. Also es gibt dann auch so eine Szene, wo sie ihm erzählt, dass sie erkannt worden ist auf ihrer Reise und halt
weil sie eine mittelberühmte Künstlerin ist.
Genau, eine und dass dann so Leute dann direkt ihr halt private Sachen erzählen, weil sie halt immer denken, dass die Person sie halt auch wirklich kennen dann.
Ja, ja.
Und dann meinte er dann wohl ein bisschen schnippisch, die Menschen können immer nicht unterscheiden zwischen Werk und quasi Künstlerin.
Und deinem wahren Ich.
Und dein wahren Ich. Und siehst du gekränkt und ist dann so, ja, aber ich bin mein wahres Ich. Meine Kunst ist mein wahres Ich. Und der Einzige, der das nicht versteht, bist du.
Ja, ja,
und das ist, und das finde ich als Beziehungsdynamik interessant, weil ich mir denke, eigentlich ist es vielleicht auch ganz gut, dass es genau diese Person in ihrem Leben gibt, der sie vielleicht nicht bewundert. Also,
also das kann ich alles verstehen. Ich fühle nur bei dem nicht viel. Der hat mich emotional kalt gelassen, leider. Aber du mochtest den.
Ich mochte den. Mhm. Ich hatte jetzt auch keine große Nähe, aber ich hatte so ein Wohl, also ich dachte irgendwie.
Hast du dir auch gewünscht, dass die beiden, wie sie immer sagt, ihren großen Durchbruch haben und dann noch enger zusammenkommen?
Nee, das dachte ich von Anfang an. Mädchen, was wünschst du dir da eigentlich? Genau, sie träumt von Anfang, also sie
glaubt, irgendwann kommt der Durchbruch.
Genau, wo sie ihm dann alles erzählen kann. Ach, das möchte ich kurz vorlesen, weil das so unfassbar süß ist, dass ich mir denke, die rührt mich mit ihrer romantischen Hoffnungslosigkeit. Genau. Harris will eigentlich nie mehr als das Nötigste hören, was vollkommen okay ist. Es wird eine Zeit kommen, nach dieser eher förmlichen Phase, da werden wir einander übersprüdeln, alles erzählen bis ins kleinste Detail. Und jetzt im Moment würde ich ganz offensichtlich nur noch mehr Lügen hinzufügen. Lügen in Anführungszeichen, weil alle das Wort so selbstgerecht benutzen, als wäre die Wahrheit ein natürlich vorkommender Diamant. Aber gut, nennen wir es Lügen. Jeder Mensch lügt in dem Maße, in dem es für ihn stimmig ist. Man muss sich selbst kennen und herausfinden, welches Maß an Unwahrheit die eigene Natur erfordert. Ich kenne viele Frauen, meine liebe Jordi zum Beispiel, die sich beim Lügen so unwohl fühlen, dass sie es nicht ertragen. Es ist einfach nicht ihr Ding. Bei mir weißt du, woran du bist, sagen diese Frauen dann. Für mich erzeugen Lügen genau die richtige Menge an Problemen und auch ich zeige mein wahres Gesicht, aber auch immer nur eins meiner 4 oder 5. Jedes davon ist real und mit ganz eigenen Bedürfnissen. Die einzige gefährliche Lüge ist eine, die mich zwingt, mich selbst auf ein einzelnes praktisches Wesen zu reduzieren, das man verstehen kann. Ich bin ein Kaleidoskop und jede glitzernde Glasscherbe changiert, sobald ich mich bewege. Man könnte argumentieren, dass ein Kaleidoskop nicht heiraten sollte, wenigstens nicht jemanden so traditionellen, sagte Jordi, als ich ihr diese Theorie präsentierte. Aber ich habe ja auch eine traditionelle Seite, sagte ich. Darf ich nichts anderes sein, um heiraten zu können? Verlangen wir das von Männern? Nein, das wäre zu demütigen, denn ein Mann definiert sich über seine Arbeit und darüber, wie mächtig und erhaben und selbstbestimmt er durch diese Welt geht. Ist doch genau dasselbe. Wenn wir eines Tages beide so weit wären, würde ich mich Harris mit allem, was ich war, offenbaren. Das wäre dann, als würde ich ihm einen Pullover zeigen, den ich die ganze Zeit heimlich gestrickt hatte. Oh mein Gott, würde er sagen. Wann hast du denn den gestrickt? Ach, einfach immer mal wieder, wenn ich Zeit hatte. Manchmal hast du sogar daneben gesessen. Ich wusste ja nicht einmal, dass du stricken kannst. Es gibt vieles, was du über mich nicht weißt. Deshalb diese ganze Pullover-Metapher.
Ja, das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, wie hier so Tiefsinn und Unterhaltsamkeit so völlig zwanglos miteinander Hand in Hand gehen. Ne? Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Buch.
Und vor allem, wie, aber wie gut sie erzählt, was bei ihr ganz oft ist, ist, dass so Gleichzeitigkeiten herrschen, dass sie eigentlich gerade sowas wie eine Theorie oder einen Gedanken erzählen möchte und mittendrin grätscht dann aber ein Satz von einer Freundin oder ihrem Mann rein und es ist sofort, man hört dann diese Person in der Szene reden und es springt auch immer ganz toll. Also es ist wirklich sehr, sehr gut erzählt einfach auch.
Ja, es funktioniert wahnsinnig gut. Also die Dramaturgie ist vielleicht in der zweiten Hälfte dann nicht mehr so zwingend wie in der ersten. Mhm. Das ist aber übrigens bei Lolita auch so.
Ah ja.
Ne,
ja.
Das ist ja auch so, weil das so früh so viel Tempo aufnimmt, dass dann, ja, bei dem langen Buch, hier sind es 400 Seiten, bei Lolita über 500, dann irgendwann so eine Art Wiederholungseffekt einsetzt. Bei beidem ist aber für mich auch die Trauer ähnlich. Und du hast ja eben gefragt, was mich traurig macht. Eine Trauer ist, wenn die Lust erhört wird, ist dann nachher überhaupt nichts gut. Mhm. Man hat dann das bekommen, was man so unbedingt, 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 unbedingt wollte. Und dann braucht man es wieder. Und bei Lolita ist das so krass, wie er dann da kreuz und quer mit Lolita durch dieser Humphrey Humbert, dieser zwielichtige Galgenvogel mit diesem viel zu jungen Mädchen durch die USA fährt. Und da sich eine Trostlosigkeit ausbreitet, die kosmisch ist. Man denkt, das ganze Universum ist ein total leerer, trauriger Ort, wo du nie ankommst. Und hier ist das nicht so bitter, aber trotzdem denkt man, naja, egal ob das jetzt für sie in diese oder jene Richtung gehen wird, ob sie jetzt diesen Sex oder jenen Sex haben wird, damit ist nichts Fundamentales zu klären. Und gleichzeitig ist es ganz, ganz wichtig, dass das Begehren auch irgendwie mal eine Realität erlebt und nicht nur im Kopf stattfindet. So, das spürt man schon, dass das auch eine wirkliche Bedeutung hat, dass der Körper nicht einfach etwas ist, was man an- und abstellen kann, so nach Bedarf oder die eigene Seele oder so. Und trotzdem, ja, was ist die Erfüllung von Lust?
Ja. Ne?
Und das ist auch ein bisschen was Trauriges, weil dann ist man vielleicht in dem Moment der Erfüllung so mit sich und der Welt im Reinen und dann liegt man da und dann sackt das vielleicht wieder so ab und dann denkt man, und jetzt? Was ist das Leben? Wer bin ich? Scheiße, da ist die Frage ja schon wieder. Mhm. Ne? Und, oder es fällt einem ein, oh, der andere Mensch, den ich so begehre, kann mich verlassen oder wird sterben. Gibt ja von Nietzsche diesen Spruch, alle Lust will Ewigkeit.
Stimmt.
Wo, glaube ich, diese Art von Tragik aphoristisch gefasst worden ist. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Weil wenn man dann, also ewige Lust, dann ist man irgendwie auch ziemlich müde. Und denkst, oh Gott, nee, bitte doch nicht. Aber wir Menschen sind auch für die Erfüllung unserer Wünsche nicht so richtig gemacht. Wir sind da eigentlich besser im Begehren als im, erfüllt sein.
Ja.
Das geht nicht lang gut in der Regel.
Und ich meine, oder man muss halt immer wieder Wege finden, Lust umzuformen. Also man möchte eigentlich immer in einem lustvollen Moment oder in einer lustvollen Stimmung sein. Das kann ja auch auf mehreren unterschiedlichen Ebenen sein. Aber ich glaube schon, dass daran auch was stimmt und dass man das auch in dem Buch auch tatsächlich auch anmerkt, dass es darum geht, immer wieder man merkt, man wandelt sich selber und muss auch seine Lust oder also Lust im Sinne von größerem Begehren oder vielleicht auch Neugier auch immer wieder wandeln und anpassen und vielleicht auch aus einer eigentlichen Angst davor, auch allein zu sein. Also so, ich glaube, also das wird nicht so offen thematisiert, aber ich glaube, eigentlich in dem Buch liegt da schon so ein großer Untergrund mit der Angst einfach nicht verstanden, nicht gesehen und allein zu sein.
Es geht auf gar keinen Fall nur um körperliche Befriedigung, es geht wirklich ums Ganze.
Ja.
Ne? Als ganzer Mensch irgendwo mit Leib und Seele und Intellekt und Geschichte und Vergangenheit mal erkannt zu werden. Im Alten Testament heißt es ja miteinander schlafen, sich erkennen und er erkannte sie.
Ja, das stimmt, mit dem Erkennen, das trifft auch wirklich dort. Also sie
sehnt sich danach und gleichzeitig versteckt sie ganz viel vor sich, zum Beispiel vor ihrem Ehemann.
Ja, ja.
Und das ist ja der spannende Konflikt bei den meisten Menschen, dass man erkannt werden will, aber eigentlich selber diejenige Person ist, die das auch sabotiert. Oder bestimmte Teile von sich selbst nicht erkennen will. Nefeli, ich habe noch einige Fragen.
Ja, bitte.
Wie findest du Sam?
Ich wollte dich genau das gerade fragen. Sam ist ja, wie gesagt, das nicht-binäre Kind. Sam ist so toll erzählt. Also es kommen auch immer wieder so viele Dialoge mit Sam rüber. Und das ist so, dieses Kind ist so schlau oder wird einfach, aber trotzdem, es nervt ja manchmal, wenn Kinder in Büchern so neunmal klug rüberkommen, wo man aber merkt, es wurde von Erwachsenen geschrieben.
Ja.
Und da ist es aber so, dass ich so richtig so dieses Kind irgendwie spüre beim Lesen.
Naja, weil seine Bedürfnisse und Wünsche ja kindlich sind.
Ja.
Der ist ja kein kleiner Erwachsener. Er ist schon schlau. Oder sie oder they.
Ja.
Entschuldigung. Ja. Aber dieses Kind ist wirklich toll erzählt. Ich finde die kurzen Dialogzeilen zwischen Mutter und Kind super. Ich habe mich nur gefragt, warum ein 7-jähriges Kind nicht binär ist, wer das entschieden hat, ob das Sam selbst entschieden hat oder die Eltern und ob das in Ordnung ist, das zu entscheiden, da bin ich etwas skeptisch. Also ich glaube, Megan Fox sagt, ihre beiden Kinder sind nicht binär und da denkt man ja, ist das jetzt irgendwie so der neue Hollywood-Trend oder ist das cool für die Kinder? Werden sie damit mehr oder weniger ausgegrenzt? Können sie sich dann irgendwann mit 18 entscheiden, ich will vielleicht doch nicht mehr nicht binär sein oder ist es besser, dass Kinder vielleicht erstmal in einem Geschlecht aufwachsen und dann irgendwann feststellen, nee, das liegt mir nicht so. Also, was ist deine Meinung dazu? 7-jähriges Kind nicht binär? Woher kommt das denn jetzt?
Also, ich glaube, ich habe dazu keine richtige Meinung. Ich finde es in dem Buch einfach interessant, weil es so nebenbei eingestreut ist, aber nicht als Thema gemacht wird, sondern es ist.
Ja, es wird nie irgendwie problematisiert oder erzählt, warum das so ist.
Genau, oder auch gar nicht herbeigeführt, wann es entstanden ist, sondern es ist einfach, und es ist eigentlich auch ein guter Umgang, dass man einfach sagt, das ist Sam, das ist Daydam.
Hast du dich mit dem Day und deren leicht getan oder bist du immer wieder drüber gestolpert?
Nee, ich habe mich damit leicht getan.
Das ist ja lustig, weil ich bin immer wieder drüber gestolpert.
Nee, ich hatte damit keine Probleme.
Das ist meine Perimenopause, die hier ansetzt. Ich bin zu alt.
Ja, das ist vielleicht, also ich fand das okay. Ich bin natürlich auch neugierig gewesen, dass ich mich einfach gefragt habe, auch die gleiche Frage, ist das etwas, was Sam selber entschieden hat oder ist das etwas, was die Eltern entschieden haben? Vielleicht auch, dass das Kind einfach auch nicht stereotypisch aufwächst, sondern quasi selber sich erstmal erkunden kann. Und als Kind ist es ja auch anfangs irgendwie auch wirklich ja auch egal, was für ein Geschlecht du hast. Aber natürlich, 7 ist schon einfach, ich weiß auch nicht. Aber
also da wird man ja permanent drauf angesprochen, festgenagelt. Vielleicht hilft es einem auch dann eben nicht binär zu sein. Vielleicht hat man dann mehr seine Ruhe. Ich weiß noch, dass ich das in der Pubertät ziemlich doof fand, als dieses Geschlechtliche so wichtig wurde und irgendwie plötzlich Mädchen und Jungs sowas Getrenntes waren. Mhm. Das habe ich als großen Verlust erlebt. Mhm. So, dass man sagt, Moment mal, was wird einem hier weggenommen?
Es ist
aber
vor allem
nicht binär war damals keine Option.
Ich finde es insofern eine schöne Ergänzung zum Buch, weil es ja ein Buch über eine Frau im Wandel ist. Und dann steht dann irgendwie in der Zukunft dann ein Kind, von dem man ja auch nicht weiß, Kommt es in die Wechseljahre oder nicht? Wie sieht deren Midlife später aus? Und das finde ich dann schon interessant, einfach so ein bisschen dann drumrum zu kauen. Also sind die Wechseljahre, klar, die Wechseljahre sind ja auch was Biologisches, aber aber tatsächlich viele Szenen mit Sam haben sogar auch bei mir so eine Trauer ausgelöst.
Warum?
Weil ich diese Zärtlichkeit von der Mutter gegenüber oder auch was auch manchmal auch bei Harris auch ein bisschen spielt. Man merkt einfach, die sind total lieb zu Sam.
Ja.
Und Sam wird da total ernst genommen. Und also irgendwie, und ich meine, also die Geburt ist auch eine sehr schwierige Geburt. Das ist auch etwas, was immer wieder im Buch aufgearbeitet wird.
Sie hat noch richtige Flashbacks von dem traumatischen Erlebnis, dass er eigentlich beinahe an Blutmangel gestorben wäre.
Ja.
Jetzt habe ich schon wieder eher gesagt, ne?
Das Kind.
Das geht wirklich so nicht weiter mit mir. Dass mir das so schwer fällt.
Na, aber das ist auch vielleicht einfach Übung. Dann ist es... Es wäre gut, drauf zu achten.
Ja.
Aber die Geburt von Sam war eine für das Ehepaar einfach eine traumatische Erfahrung, was die beiden aber auch sehr aneinander gebunden hat und wo man auch gemerkt hat, die beiden funktionieren auch in einer Krise vor allem sehr gut. Die sind einfach sehr gute Partner. Und also das ganze Mutterschaftsthema wird dadurch ja auch immer wieder auch erzählt, auch was dem Körper einfach auch abverlangt wird. Und irgendwie... Ich weiß nicht, ich fand einfach diesen Umgang mit Sam einfach rührend.
Mhm. Ja. Ja, auch toll, dass Day überlebt hat, ne? Weil die meisten Kinder, wenn so eine fetomaternale Blutung auftaucht, sterben. Und das geht hier gut. Noch eine Frage, wie findest du Davy, den 31-jährigen Herzfilialen-Mitarbeiter,
der
lieben Mietwagen ausgibt?
Ja, aber die wichtigste Eigenschaft, er ist Hip-Hop-Tänzer.
Und das war ein richtig guter.
So lustig, ich finde das so, also überhaupt spielt Tanzen in dem Buch eine große Rolle. Also man merkt, dieses Buch ist wirklich sehr umfassend. Ja. Aber dieses Tanzen hat bei mir, und ich finde Tanzen hat ja auch was sehr Intimes und auch was Peinliches, bis man sich drauf einlässt.
Ja.
Davy hat ja auch einfach ein, also ich finde Davy am Anfang dachte ich, ich finde ihn null interessant. Der ist jetzt einfach nur die Projektionsfläche von einer bisschen notgeilen mittelalten Frau.
Mhm.
Und je mehr man aber über ihn erfahren hat, desto interessanter wird ja auch sein Hintergrund und auch sein...
Er bekommt immer mehr Konturen.
Genau,
ne?
Und der ist irgendwie total auch irgendwo auch lieb und fürsorglich und ganz interessiert.
Und sozial intelligent, ne?
Der ist total intelligent.
Der ist jetzt nicht irgendwie großartig gebildet oder so, aber der ist, vielleicht auch schon ein bisschen so wie die neueren Männer irgendwie im Umgang mit ihr einfach gut, alles in allem, ne?
Ich fand es nur unglaubwürdig, dass er eben, weil er jetzt nicht der klassisch Hochschulgebildete ist, dass er sie als Künstlerin kannte. Und auch so Bücher von ihr gelesen hatte oder so.
Das kann schon passieren, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ich fand es bei ihm einfach dadurch, dass das war so eine Kontur, wo ich dachte, bist sicher?
Es gibt ohnehin einige Zufälle in dem Buch, ne? Also wo man sagen muss, die Grenze zum Burlesken wird da manchmal überschritten, ne? Mhm. Also Stichworte wie die Mutter von Davy und Audra oder wie Akanda, die mega berühmte Sängerin, also was da sich dann immer noch alles an zufälligen Querverbindungen auftut, das ist irgendwie schon konstruiert, aber das Buch behauptet irgendwie auch nicht, ein realistisch erzählter Roman zu sein. Das
Absolut
ist einfach,
nicht.
Das ist einfach ein rauschhafter, soghafter Irrwitz.
Ja.
Und mit viel Humor geschrieben und Augenzwinkern, sodass natürlich man sowohl bei dem Diagramm, wo genau beim Alter von 45 die Östrogenkurve so abfällt, sagen kann, naja, wie bei den Zufällen, auch dass dann Davy zufällig Bücher von ihr kennt.
Ja, das stimmt.
Das ist
schon
so ein bisschen, es ist so leicht, also das ist wie so eine Boulevardkomödie dann manchmal oder sowas. Ne?
Aber es ist halt, wie du sagst, mit Augenzwinkern, das ist schon einfach manchmal, es ist so humorvoll, dass ich so oft laut auflachen musste, eben genau über diese Zufälle, wo ich dachte, das ist so ein Bullshit, das ist so ein Quatsch.
Ja, das ist genau, das ist, habe ich auch manchmal, ich hab auch manchmal gesagt, das ist so ein Bullshit, aber es ist geiler Bullshit. Ist, ne?
Richtig guter Bullshit.
Also diese Figur der Audra, wo die da mit der sitzt, und das wird eingeleitet mit dem Satz von Audra, ich habe zu Hause einen fabelhaften Birnentee. Ja? Da muss ich das Buch mal kurz weglegen und Luft holen, weil ich das so lustig fand. Das ist da so ein, das ist die ganze Situation.
Und es gibt auch, und das ist halt auch toll, es gibt keine langweiligen Figuren. Also alle Figuren.
Für mich Harris, aber das siehst du ja anders.
Das sehe ich anders und der ist auch wichtig, weil er als einziger vielleicht nicht so schillernd ist. Alle anderen Figuren sind auf ihre Art irgendwie schon schillernd. Aber alle Figuren.
Ich finde Jordi eigentlich auch noch recht stabil.
Ja,
ihre Freundin da, die ist für mich nicht so schillernd. Das ist aber eine coole Frau. So.
Das ist eine sehr, und es, genau, dieses Buch hat auch einfach ein starkes Einfühlvermögen für Freundschaften. Und gerade finde ich auch für weibliche Freundschaften, weil ich auch oft das Gefühl habe, dass Frauen untereinander einfach sehr hemmungslos miteinander reden und Situationen analysieren. Ich habe immer das Gefühl, dass es bei Männerfreundschaften nicht ganz so gehäuft ist oder je nachdem, was für Männer das sind, aber dass es nicht so ganz so verbreitet ist. Und da ist es irgendwie so schön, wie sich diese
Frauen stärken.
Eine
gewisse Diskretion ist uns eben wichtig. Wir müssen nicht über unsere sexuellen Abenteuer zu Hause so. Nein, ist ja okay. Wie fandst du die Übersetzung?
Sehr gut.
Ich auch.
Ich
finde,
also,
da sind richtig, richtig gute Abweichungen vom Original drin, die das sehr, sehr gut einfangen, lustig einfangen oder auch manchmal, dass ein englisches Wort dann benutzt wird, wo es gut passt. Ich hatte da das Gefühl, soweit ich das beurteilen kann, dass das wirklich mit ganz viel Liebe und Feingefühl gemacht worden ist von der Stefanie Jacobs.
Ja, ja. Den Eindruck hatte ich auch. Also ich bin nirgendwo drüber gestolpert, nirgendwo dachte ich, das liest sich jetzt aber wie eine Übersetzung. Nein, also ich habe
super Flow auch.
Super also Flow. Also wirklich, es war teilweise jetzt der heißeste Tag des Jahres gefühlt und ich konnte mir nichts Besseres vorstellen, als im Zimmer auf meinem Bett zu liegen, eine kalte Zitronenlimo zu trinken und dieses Buch zu lesen und laut zu lachen. Also ich habe mich so, und ich lache nicht oft bei Büchern, ich bin nicht so leicht zum, weil es ist ja, also ich deswegen lese ich auch häufiger traurige Bücher, weil die eigentlich leichter gut erzählt sind.
Ja, Humor ist schwer.
Humor
und
ist schwer.
Humor mit Tiefsinn, das ist schon.
Das ist eine riesige Leistung und
also,
das schafft das
Chapeau
Buch.
Vor der Gilei. Meine letzte Frage an dich, wie findest du das Cover? Was hat diese komische Landschaft, ein Gemälde, ein Ölgemälde aus dem 19. Jahrhundert namens Sunset in the Rockies von Albert Bierstedt mit diesem Buch zu tun?
Ganz einfach, ich lese die letzten zwei Sätze vor. Ja. Gerade begann der Sonnenuntergang, alles lag in goldenem Licht.
Ah, sehr aufmerksam. Cool.
Ja.
Auf allen Vieren wird ja auch erklärt im Buch,
ja,
aber dazu
sagen wir nichts.
Müssen die Leute es selbst lesen. Und ich empfehle das Buch allen Menschen.
Ich auch.
Vor allen Dingen Menschen zwischen 40 und 60.
Nee, auch
aber
Jüngeren.
Eigentlich allen Menschen.
Also für mich war das wirklich jetzt auch total hoffnungsvoll und toll. Und ich dachte so, boah, ich habe voll Bock auf mein Leben in 20 Jahren.
Ja, wir sprechen uns in 20 Jahren, mein gutes Kind. Danke, Nefeli, für dieses tolle Buch und dieses schöne Gespräch mit dir.
Danke. Im September machen wir, machen wir unsere Sommerpause.
Da
setzen
wir
aus. Das heißt, wir hören euch alle im Oktober.
Und dann vermutlich mit einem Gast aus einem ganz anderen Bereich.
Ah. Oh.
Also bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.